SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute
mit Jürgen Kurz. Das Parlament zieht die Bundesnotbremse. Der Bundestag hat die Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen. Mit Regierungsmehrheit und nach hitziger Debatte.
Da ist gesagt worden, weil die Bundesregierung, ich halte das für falsch, nicht genügend Impfstoff beigebracht hat, weil nicht genügend getestet worden ist, können wir jetzt diesem Gesetz nicht zustimmen. Weil die Arbeitgeber nicht entsprechend belastet sind, können wir jetzt diesem Gesetz nicht zustimmen. Herr Korte, wen wollen Sie bestrafen? Wen wollen Sie bestrafen? Wollen Sie alle bestrafen, weil Sie dieses Gesetz nicht vollumfänglich dann entsprechend zustimmen können? Es geht nicht jetzt um politische Vorteile, sondern es geht um die Gesundheit von den Menschen in diesem Land.
Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus mächtig in Rage, wie man hört. Und es gab im Parlament einen Manipulationsverdacht. Den hat die AfD geäußert. Hier ist der Fraktionschef Alexander Gauland.
Statt so viel wie möglich Bewegung an frischer Luft zu ermöglichen, wie es Immunologen und Aerosolforscher empfehlen, wird aufgrund einer Inzidenz, die jederzeit manipulierbar ist, das öffentliche Leben stillgestellt.
Eine Zusammenfassung der Bundestagsdebatte in diesem Podcast. Und auch die Kritik der Wissenschaft am neuen Gesetz. Dr. Jana Schröder ist Ärztin für Virologie und Infektionsepidemiologie. Sie sagt, das neue Gesetz ist in Teilen gefährlich und verantwortungslos.
Also zumindest bin ich mal sehr desillusioniert, was mein Vertrauen in die Politik betrifft. Wenn ein Mensch, auch ein Politiker zum Beispiel, einen Arzt ruft, dann ist er üblicherweise zur Stelle. Das Rufen der Ärzte und Wissenschaftler wird dagegen immer verzweifelter und die Politik greift um sich selber.
Ein ausführliches Interview mit Dr. Jana Schröder später in diesem Podcast. Die wichtigsten Punkte der sogenannten Bundesnotbremse. Bis zu einer Inzidenz von 100 können die Länder wie bisher alles regeln, wie sie es wollen. Ab 100 Infizierten pro 100.000 greift die Notbremse. Und so sieht das künftige Infektionsschutzgesetz es vor. Ab einer Inzidenz von 100 gilt die Ausgangssperre ab 22 Uhr. Vor 22 Uhr gilt die Regel, ein Haushalt plus eine weitere Person. Shoppen, nur noch mit Termin und negativem Corona-Test. Ab einer Inzidenz von 150 dürfen nur noch bestellte Waren abgeholt werden. Und für die Schulen gilt, ab einer Inzidenz von 165 wird Präsenzunterricht untersagt. Auch in Kitas kann es dann nur noch eine Notbetreuung geben. Das war nur ein Ausschnitt. Alle Punkte auf swr1.de. Die Kanzlerin hat es versprochen, bis zum Herbst sind alle geimpft, die es wollen. Zumindest ein Impfangebot soll es bis dahin geben. Bis dahin soll die sogenannte Bundesnotbremse also dafür sorgen, dass uns die Pandemie nicht überrollt. Sie könnte bereits nächste Woche in Kraft treten, wenn der Bundesrat auch zustimmt. Der Bundestag hat das Gesetz mit Regierungsmehrheit verabschiedet. SWR1 Hauptstadtkorrespondentin Antje Lemtis-Jahn.
Zum Auftakt warb Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus um die Unterstützung der Abgeordneten. Diese hätten die Aufgabe, Leben und Gesundheit zu schützen. Zusammen mit dem Koalitionspartner SPD habe man das Infektionsschutzgesetz überarbeitet, um Brücken zu bauen.
Wenn ich das Gesetz hätte alleine schließen können, dann wäre es härter und schärfer geworden. Aber das gebietet der Respekt auch vor der Mehrheitsbildung, dass man da an der einen oder anderen Stelle diesen Kompromiss macht. Und Kompromisse sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Stärke in der pluralen Demokratie.
Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warb für die Pläne, mit denen die Kontakte reduziert werden sollen. Er verwies erneut auf die angespannte Lage auf den Intensivstationen.
Es gibt eine Korrelation zu der Zahl der Intensivbetten, die Zahl der Neuinfektionen. Da gibt es eine Korrelation. Einige versuchen immer, diese beiden Zahlen voneinander zu trennen, aber sie hängen miteinander zusammen. Das eine folgt logisch dem anderen. Und wir haben das doch in den letzten Monaten gesehen, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und deswegen verstehe ich die Logik nicht, dass einige immer warten wollen, bis die Intensivstationen überfüllt sind, bevor sie Maßnahmen machen. Wenn wir Leid vermeiden können, sollten wir es vermeiden, rechtzeitig und Infektionen erst gar nicht entstehen lassen.
Vor allem die in dem überarbeiteten Gesetz vorgesehenen Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr stoßen auf Widerstand. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland warf der Regierung vor, sie unternehme mit dem Gesetz einen Angriff auf Freiheitsrechte, den Föderalismus und den gesunden Menschenverstand. Auch die FDP hält die Ausgangssperren für ungeeignet. Das machte die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Christine Aschenberg-Dugnus noch einmal deutlich.
Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, die belegt, dass Ausgangssperren die Verbreitung des Virus verhindern. Allein darauf zu hoffen, dass es etwas bringt, reicht eben nicht aus, um einen so schwerwiegenden Grundrechtseingriff zu rechtfertigen, meine Damen und Herren.
Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali betonte die hohe Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz. Dass die Arbeitgeber dennoch nicht in die Pflicht genommen würden, bezeichnete sie als unglaublich. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink warf der Regierung zu spätes Handeln vor. Das Gesetz sei außerdem zu halbherzig und zu wenig wirksam.
Wir anerkennen, dass es immer im Verlauf der Beratung und Verhandlungen durchaus Verbesserungen gegeben hat. Für die Arbeitswelt beim Homeoffice, für die Schule, auch da bei der Präsenzpflicht und auch bei dem Bereich der Ausgangsbeschränkung. Aber insgesamt reichen diese Maßnahmen nicht aus.
Vizekanzler Olaf Scholz dagegen erklärte, das bundeseinheitliche Gesetz werde zu mehr Verständlichkeit und damit zu mehr Akzeptanz für die Maßnahmen in der Bevölkerung beitragen. Der SPD-Politiker verteidigte vor allem die Sonderregelung, dass Schulen erst ab einem Inzidenzwert ab 165 geschlossen werden sollen. Und er fügte wörtlich hinzu, die Kinder haben es verdient, dass wir uns um sie kümmern.
Obwohl es bereits Anpassungen gab, wie wir gehört haben, die FDP will das Gesetz vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Umstritten ist vor allem, wie gehört, die Ausgangssperre. Ist das alles verfassungsrechtlich in Ordnung? Welche Erfolgsaussichten hätte eine Klage der FDP vor dem Bundesverfassungsgericht? Das haben wir den früheren Richter am Bundesverfassungsgericht, Ferdinand Kirchhoff, gefragt.
Wenn jetzt geklagt wird, ist das meistens im Eilverfahren und dort liefern die Verfassungsgerichte nur eine sehr grobe Abschätzung ab, wo der Schaden am größten ist, ob sie aufheben oder ob sie nicht aufheben. Deshalb sind die Erfolgsaussichten für derartige Klagen im Eilverfahren nicht allzu groß. Im Hauptsacheverfahren kämen dann aber die ganzen Probleme ausführlich zur Sprache und da würde rein am Maßstab der Verfassung gemessen.
Der frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Ferdinand Kirchhoff in SWR 1. Er sieht die Bundesnotbremse kritisch. Er sieht nämlich die Gefahr, dass Länder Maßnahmen beschließen müssen, die womöglich nicht zwingend erforderlich wären.
Das ist die Gefahr dabei, dass eine Ausgangssperre oder die Schließung bestimmter Läden, bestimmter Gewerbezweige angeordnet wird, obwohl das im jeweiligen Bundesland gar nicht nötig ist. Ein Stadtstaat in Deutschland muss anders reagieren wegen seiner dichten Population als zum Beispiel ein Bundesland, was mehr agrarisch strukturiert ist. Das würde alles wegfallen, wenn wir alles über einen Leisten scheren, wie es diese Notbremse jetzt will.
Immerhin ist sie zunächst mal befristet bis 30. Juni. Die Politik hört nicht zu. Das beklagt die Virologin Jana Schröder im SWR1-Interview. Und sie kritisiert die sogenannte Bundesnotbremse. Hier ist sie im Gespräch mit Michael Lug.
Ist denn die Bundesnotbremse dann genau das Richtige, die zum einen regelt, wann die Schulen geschlossen und aufgemacht werden und auch über die Ausgangssperren?
Ja, bei den Ausgangssperren ist das im Grunde so, die sind ja eigentlich nichts anderes als eine Kontrollverschärfung der Maßnahmen, die ohnehin schon bestehen. Das Treffen mit mehreren Leuten im Innenraum soll verhindert werden. Die Leute kommen dann halt abends nicht mehr zurück und überlegen sich dann vielleicht nochmal, ob sich überhaupt zu treffen. Also da geht es ja nicht um die Runde mit dem Hund. Dass Ausgangssperren eine gewisse R-Wertreduktion mit sich bringen, das steht außer Frage. Aber ob das alleinig zu einer Wirkung führt, das ist auch nicht der Fall. Also ich bin gar nicht sicher, ob das so viel Sinn macht, das so verbissen zu diskutieren und ob man sich nicht vielleicht mehr auf andere Maßnahmen konzentriert. Wenn Sie mich fragen, was da konkret passieren muss, die meisten Virologen und auch Modellierer sagen, dass eine Niedrig-Inzidenz-Strategie, zum Beispiel die No-Covid-Strategie, das Erfolgsmodell ist und was für die Gesundheit gut ist, ist auch für die Wirtschaft nicht schlecht. Und das sollte man nicht gegenläufig betrachten. Also kleine Fallzahlen sind leichter zu kontrollieren als große. Und der verzögerte Lockdown im letzten Jahr hat nach Berechnungen schon 30.000 mehr Todesfälle gebracht. Also im Grunde gibt es hier drei Ks, nämlich Krankenhäuser zu entlasten, Kinder und Eltern vor Infektionen zu schützen, mit sicherem Schulen und mit Distanzlernen und diese Krise zu bewältigen.
Für Schulen gilt ja ab sofort ein neuer Grenzwert. Vorher mussten die ab einer Inzidenz von 200 schließen, jetzt soll bei 165 Schluss sein. Lehrer sagen, das ist immer noch viel zu hoch. Was sagen Sie?
Also schon im Oktober hat das RKI eine Veröffentlichung rausgebracht, die hieß Präventionsmaßnahmen in Schulen während der Covid-19-Pandemie. Dort steht, dass eine Notwendigkeit für Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 50 zu prüfen ist. Eine 50, ja, da sind wir ja meilenweit von entfernt. Und neben der Maskenpflicht am Platz, den AHA+L-Regeln, die wir kennen, und Wechselunterricht eben auch. Und zu der Zeit gab es die wesentlich übertragbare Variante B117 noch gar nicht. Und Im Grunde ist in diesem Zusammenhang schon lange meine Position nicht Schule auf oder Schule zu, sondern Schule sicher, und zwar mit allem, was dazugehört, zum Beispiel mit Luftfiltern. Und die Schulen bis zur Inzidenz von 165 aufzulassen, halte ich für wirklich gefährlich. Wir sehen ja auch einen Anstieg der jüngeren Patienten in unseren Intensivstationen. Das ist die jetzige Elterngeneration, und die ist noch vollkommen ohne Impfschutz und vollkommen ungeschützt. Und im Übrigen glaube ich auch, dass die Pandemie und Präsenzpflicht nicht gut zusammenpassen, auch in der aktuellen Situation gerade nicht, ja.
Das klingt so, als ob die Bundesnotbremse, die jetzt mit großem Tamtam rausgebracht wird, eigentlich gar nicht hilft.
Ich glaube nicht, dass die in dieser Form so helfen wird. Wir werden mit dieser Bundesnotbremse, mit diesem um diese Inzidenzwert von 100, worum es da ja geht, werden wir immer um diese 100 herumkreisen, beziehungsweise wird weiter in die Höhe gehen. Die Zahlen werden nicht magisch sinken. Und ich muss sagen, ich kenne da auch niemanden, der sich mit der Thematik auskennt, der eben nur nach den Inzidenzwerten guckt. Zum Beispiel so Sachen wie Intensivbelegung, das sehen wir jetzt, hängt eben nach, und dann reagiert man halt zu spät. Und wir gucken zum Beispiel auch gar nicht in den Medien, was ich so wahrnehme, was berichtet wird, auf die Positivrate. Die liegt im Moment bei knapp unter 13%, und die WHO geht davon aus, dass eine Pandemie gut im Griff ist, wenn diese Rate unter 5% liegt. Also das heißt, wir haben eine sehr hohe Dunkelziffer, und aktuell haben wir eine Gefahr für jeden, der eben noch nicht immun ist. Und das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, weil, wissen Sie, die Leute, die sich jetzt infizieren, die haben es ja ein gutes Jahr geschafft, sich nicht zu infizieren. Und wir stehen kurz vor der Impfung der Erwachsenen, der Kinder natürlich noch nicht. Und die Leute, die jetzt auf den Intensivstationen liegen, das ist wirklich schlimm, dass es, und tragisch, dass es so weit kommen müsste für diese Leute, die eben ein Jahr lang es geschafft haben, ja, ohne Infektionen durch diese Pandemie zu kommen.
Die Inzidenz regelt, welche Beschränkungen gelten. Das ist auch so bei der sogenannten Bundesnotbremse. Die Inzidenz bestimmt, wann Geschäfte und Schulen schließen. Die Inzidenz bestimmt auch, ab wann die Ausgangssperre gilt. Viel Kritik hat es im Vorfeld gegeben, aus der Opposition natürlich, aber auch aus der Wissenschaft. Die Inzidenz sei nicht mehr der Wert, an den Maßnahmen gekoppelt werden sollten. David Beck aus der SWR1 Wissenschaftsredaktion. Warum sind denn die Inzidenzzahlen aus wissenschaftlicher Sicht nicht unbedingt aussagekräftig?
Das Problem ist, dass es für die Inzidenzgrenzen keine wissenschaftliche Basis gibt. Gesagt wurde ja immer, dass die Gesundheitsämter ab einer bestimmten Inzidenz nicht mehr mit der Kontaktverfolgung hinterherkommen. Aber tatsächlich sind diese Grenzen ziemlich willkürlich gewählt. Außerdem gibt es da wahrscheinlich auch große Unterschiede. Ein kleines Kreisgesundheitsamt mit 5 Mitarbeitern ist sicherlich schneller überlastet als das große in Hamburg.
Ja, und aussagekräftig wäre vermutlich, wie eng es in den Krankenhäusern ist, also zum Beispiel die Lage auf den Intensivstationen.
Da würde man schauen, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern pro Woche, also ähnlich wie bei der Inzidenz wieder, mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation landen. Was diese Zahl eben gut aussagt, ist, wann sind wir an dem Punkt, an dem wir auf längere Sicht die Intensivstationen überlasten. Das ist ja nach wie vor eines der größten Probleme an der Pandemie. Wir dürfen nicht in eine Situation kommen, in der wir die Kranken nicht mehr behandeln können. Laut Helmut Küchenhoff von der Uni München ist da der Grenzwert bei ungefähr 5 Neuaufnahmen pro 100.000 Einwohnern pro Woche erreicht. Ganz perfekt ist die Methode aber auch nicht. Zum einen hinkt die Zahl dem eigentlichen Infektionsgeschehen 1-2 Wochen hinterher. Und zum anderen müssen wir trotzdem auch auf die Inzidenz schauen. Die sollte aus verschiedenen Gründen natürlich trotzdem so niedrig wie möglich sein.
Also es kommt auf die Inzidenz und die Lage in den Intensivstationen an. Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Es sollen ja noch Betten frei sein.
Eine Intensivstation ist aber nicht erst dann voll, wenn alle Betten belegt sind, sondern wenn es kein Personal mehr gibt, das sich um die Patienten in den Betten kümmern kann. Und dass wir ein Personalproblem auf den Intensivstationen haben, in der Pflege allgemein, das wissen wir nicht erst seit gestern. Und je nachdem, was die Patienten haben, sind sie dann auch noch mehr oder weniger personalaufwendig. Von den Corona-Patienten auf den Intensivstationen werden um die 75% beatmet und sind deswegen besonders personalaufwendig. Und da sind schon ungefähr 2/3 der Intensivstationen in Deutschland an dem Punkt, dass sie nicht einfach so neue Patienten aufnehmen können. Oft geht es zwar noch, aber nicht ohne jemand anders auf Normalstationen zu verlegen, obwohl die betreffende Person die Intensivbetreuung vielleicht schon noch gut gebrauchen könnte.
Ja, und jetzt schauen wir auf das neue Infektionsschutzgesetz und sehen, da spielt die Situation in den Krankenhäusern keine Rolle.
Der Drops ist gelutscht, aber die Kritik an der Inzidenz wird immer lauter und die Gegenvorschläge immer konkreter. Und die jetzt festgelegte Inzidenzgrenze gilt ja auch erstmal nur bis Ende Juni. Bis dahin könnte dieser oder vielleicht ein anderer Vorschlag auch in der Politik Anklang finden.
David Beck aus der SWR1 Wissenschaftsredaktion. Die Inzidenz als alleiniger Pandemiemesser sollte abgelöst werden. Der Epidemiologe Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig ist einer der Wissenschaftler, der genau dafür wirbt.
Die 7-Tages-Inzidenz, die misst ja lediglich die diagnostischen Nachweise von Infektionen. Die gehen nicht notwendigerweise mit Erkrankung einher. In den ersten 3 Monaten war etwa ein Drittel dieser Meldungen ohne Erkrankung. Wesentlich wichtiger wäre, dass wir berücksichtigen, wie viele Erkrankungen haben wir. Und was für uns als Gesellschaft zählt, sind die Erkrankungen, insbesondere die schweren Erkrankungen. Wenn man nun einen einfachen Parameter haben möchte, der leicht zu messen ist, dann würde ich empfehlen, die Neuaufnahmen auf Intensivstationen zu nehmen. Die sind nämlich unabhängig von den Liegezeiten, die sind unabhängig von der Belegungskapazität und sie bilden sehr zeitnah und sehr gut die Dynamik der Pandemie.
Und zeitnah bedeutet, wie David Beck auch vorhin sagte, verzögert und in dem Fall sogar 2 bis 3 Wochen verzögert.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.